alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Also ich muss sagen, ich selber habe diese Melodie schon lange nicht mehr gehört. Entsprechend lange war, glaube ich, auch die Pause, die wir hatten. Aber es ist wichtig, dass wir wieder da sind. Vielleicht mussten auch einige erstmal das verarbeiten, was da die letzten 6, 8 Wochen im Fußball passiert ist. Und deshalb ist es umso wichtiger, heute zusammenzukommen. Das ist schöner neuer Fußball. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die drei Musketiere. Tommy, wie hast du die WM überlebt? Wie waren die Public Viewings im Büro? Hast du eine gute Zeit gehabt? War es wie früher?
Oh, da sind ja gleich ganz viele Fragen. Also ich habe eine gute Zeit gehabt, allerdings habe ich wenige Spiele geguckt, glaube ich. Also von wie viel? 140, 144 oder irgendwie so?
242 gespielt, auf jeden Fall.
Habe ich, glaube ich, keine Ahnung, lass mich lügen, 20 gesehen. So. Und Public Viewing immer dann, wenn Deutschland gespielt hat, und damit beantwortet sich die Frage auch von selbst.
Kai Rippe. Bevor wir in alles andere einsteigen, der ganz private Blick auf dich und diese Fußball-Weltmeisterschaft. Was hat es mit dir gemacht?
Ich habe eine sehr schöne WM gesehen. Vielleicht die beste WM aller Zeiten. Um mal mit einem Check reinzugehen. Ich war zwischendurch aber auch in der besten, also in privat in den USA, leider bei keinem Spiel, habe da aber zumindest in der richtigen Zeitzone gesessen und konnte relativ viel sehen. Und today I feel, wie sagt man, Argentinien? Argentina? Ja, I feel gay. I feel African. I feel also a bit härter. So. Also, für mich war das ein tolles Turnier.
Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Ah, ich hab euch vermisst.
Alter Schwede. Konstantin, konntest du neben aller beruflicher Arbeit um die Weltmeisterschaft das auch privat genießen oder ablehnen?
Ja, absolut. Ich war ja, wie wir mal besprochen haben, in der letzten, etwas kleineren Folge ja in den USA, unter anderem, also in Boston natürlich, Philadelphia, aber New York vor allem, und konnte da auch Manhattan sehr gut genießen. Ne? Also Odeon zum Beispiel, wer es kennt, relativ cooles Restaurant, oder Beekman Hotel. Also ich habe eigentlich alle Places mal mitgenommen und natürlich auch alle Buffets in allen Stadien. Darf man ja nie ganz vergessen. Ne? Also jeder Medienroom hat natürlich auch noch ein gutes Buffet, meistens.
Wie viele Spiele hast du geguckt?
Also im Stadion 7.
Ja, guck mal, das sind die Unterschiede. Ich habe auf jeden Fall, um auch kurz von mir zu erzählen, also relativ lange, ich habe, glaube ich, wirklich alles geguckt, was ich gucken konnte. Also wirklich alles geguckt, was ich gucken konnte, immer zu jedem in diesen Uhrzeiten. Und gefühlt habe ich irgendwie nichts bis zum Finale. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir heute mal ausführlich drüber sprechen. Denn es gibt unterschiedliche Blinkwinkelperspektiven. Es ist eine Menge los. Und Stand jetzt, wir nehmen dieses Mal an einem Dienstagmorgen um 8 Uhr auf, ist Infantino noch Präsident der FIFA. Ob er das bleibt oder nicht, das müssen wir heute ein bisschen durchdiskutieren. Und vielleicht deshalb mal offiziell rein. Konstantin, kannst du uns mal kurz ein kleines bisschen Abriss geben, wie der Status quo dieser Weltmeisterschaft ist? Vielleicht, und das ist schon ganz wichtig, vielleicht auch kurz, und das kann vielleicht, versuch es mal so kompakt wie möglich zu machen, aber angefangen bei, wie erfolgreich war sie eigentlich und was passiert jetzt?
Also kommerziell, so ist zumindest dann schon mal die Prognose gewesen, war es die erfolgreichste WM aller Zeiten. Natürlich auch die meisten Spiele, die meisten teilnehmenden Nationen, die meisten Stadien, die größte geografische Ausdehnung für eine Weltmeisterschaft. Insofern, also kommerziell ist sie auf alle Fälle die erfolgreichste, auch wenn der
die größte Halbzeit im Finale.
Letzte Kassensturz noch nicht gemacht wurde, zumal ja die FIFA auch eines dieser Unternehmen ist, wenn es um Pressemitteilungen geht, die geben mal den Umsatz raus, aber Operational Cost oder dergleichen liest du mal sehr, sehr selten. Ne? Natürlich sind dann die Zahlen mal ein bisschen größer. Was am Ende dann als Plus dabei rauskommt, wissen wir noch nicht, aber es wird sich im mehrstelligen Milliardenbereich aufhalten. Und zum Zeitpunkt des WM-Finals, beziehungsweise am Wochenende des WM-Finals, wollte eigentlich Gianni Infantino dann seinen ganz, ganz großen Coup landen und FIFA Forward Enterprise vorstellen, also dieses neue Unternehmen, über das jetzt alle sprechen, also eine kommerzielle Gesellschaft, von der man hätte Anteile verkaufen können. Er hat dann dieses Announcement erstmal verschoben. Und am Ende ging es durch die Medien. Mein guter Freund Martin Ziegler von der Times hat ja das Ganze dann schon herausposaunt, bevor eigentlich Infantino das öffentlich machen konnte. Ich muss dazu sagen, also im März ist ja der 77. FIFA-Kongress und Infantino steht zur Wiederwahl. Es wäre eigentlich seine vierte Amtszeit. Eigentlich sind nur drei Amtszeiten erlaubt. Er hat die Regeln ein bisschen gebogen, weil seine erste Amtszeit nur 3 statt 4 Jahre ging. Und deshalb darf er nochmal antreten. Hat er die Unterstützung von der Mehrheit der 211 Mitgliederverbände erhalten und wollte aber trotzdem diese Wiederwahl auf mehrerlei Weise absichern, indem er eben durch den Verkauf von Anteilen an dieser neuen Gesellschaft, also de facto an der Fußball-Weltmeisterschaft, 20% der Anteile von einer Gesellschaft, die von JP Morgan auf 20 Milliarden bewertet wurde in ersten Analysen, durch den Anteilverkauf wollte er den 211 Mitgliederverbänden mehr finanzielle Mittel im nächsten Finanzzyklus der nächsten 4 Jahre zur Verfügung stellen. Originär war es so, dass jeder Mitgliedsverband 8 Millionen US-Dollar erhalten hätte im nächsten Finanzzyklus. Mit diesem neuen Proposal wären es 20 Millionen US-Dollar gewesen, plus nochmal eine Einmalzahlung, die beantragt werden hätte können, von nochmals 20 Millionen US-Dollar. Ein sehr Infantino-artiger Move, denn mit diesen Finanzspritzen, nennen wir es mal so, jeder Mitgliedsverband bekommt das identische Geld. Curaçao bekommt das identische Geld wie der DFB. Egal, wie groß der Verband ist. Das ist ein sehr Infantino-artiger Move, weil er natürlich seine Mehrheiten im FIFA-Kongress für seine Wahl, gut, er musste ja zuletzt nicht gewählt werden, bei den letzten beiden Amtszeitbestätigungen ging es per Klatschen, Akklamation, aber wenn es um wichtige Abstimmungen ging, hat natürlich Infantino seine Mehrheiten immer auf die kleinen Verbände beziehungsweise auf die ökonomisch benachteiligten Verbände gestützt, unter anderem natürlich auf den CAF, also auf, auf die Afrikanische Konföderation. Natürlich kam das jetzt an die Öffentlichkeit und wir wissen ja, was dann passiert ist. Die Kritik war enorm gewesen, weil man natürlich gemerkt hat, was Infantino vorhat. Also einerseits geht es ein Stück weit natürlich auch um die Identität der Fußball-Weltmeisterschaft.
Die Seele des Fußballs.
Denn einmal Anteile verkauft werden, ist man ja nicht mehr reinweg nur darauf ausgerichtet, dass die Weltmeisterschaft ein sehr gutes Produkt ist, sondern man ist natürlich dann auch darauf ausgerichtet, die Investoren zu bedienen. In dem Fall wäre es Joshua Kushner gewesen, der Bruder von Jared Kushner, also der Bruder vom Schwiegersohn von Trump. Natürlich hat Infantino in den letzten Jahren sehr gute Kontakte zum Trump-Clan, nennen wir es mal, geknüpft. Sein Proposal ging auch komplett vorbei an Teilen der eigentlichen Powerbroker in der FIFA, also selbst Vizepräsidenten wie Debbie Hewitt, die Präsidentin von der englischen FA, wurde nicht informiert darüber. Auch der Generalsekretär Matthias Grafström wurde nicht informiert darüber und war mehr oder weniger außen vor zumindest. Es gab da eine große Opposition von UEFA, CONCACAF, also Nord- und Mittelamerika, und Asien, AFC, das sind dann insgesamt 136 der 211 Stimmen, wobei nicht alle natürlich mit einer Stimme sprechen. Am Ende gibt es schon wieder asiatische Verbände, die sich auf die Seite von Infantino stellen, wie zum Beispiel sein drittes Heimatland Katar, obwohl er ja eigentlich Schweiz-Italiener ist. In jedem Fall ist es so, dass mittlerweile die Position von Infantino wackeliger ist als jemals zuvor. Bei seiner ersten Wahl 2016 hat er gegen 2 Gegenkandidaten 56% der Stimmen erhalten, 2019 und 2023 gab es keine Wahl, sondern er wurde per Akklamation als Präsident wiedergewählt. Und jetzt könnte es natürlich sehr gut sein, dass es einen veritablen Gegenkandidaten gegen ihn geben könnte. Victor Montagliani, der Präsident der CONCACAF, Kanadier, wird da ins Spiel gebracht. Kein Europäer, aber vielleicht erhält der dann die Unterstützung der UEFA. Letztes Wort dazu, die UEFA handelt natürlich nicht nur aus ethisch-moralischen Gründen jetzt gegen Infantino, sondern die UEFA und die FIFA sind ganz klare Competitors auf dem Fußballmarkt. Die Club-WM war der erste Angriff gegen den Status der UEFA als Premium-Organisator von Clubwettbewerben weltweit. Die Champions League ist das Premium-Produkt im Clubbereich und man sieht natürlich die FIFA auch als klaren Konkurrenten und Infantino möchte eigentlich die Marktanteile der UEFA mehr und mehr beschneiden. Das weiß man natürlich in Lyon auch und deshalb versucht man Infantino auch dahingehend ein Stück weit jetzt das Handwerk zu legen.
Hey, bevor wir loslegen, es gibt jetzt theoretisch die wunderbare Möglichkeit, dass ich hier Fronten aufbauen kann und ich glaube, im Interesse des Podcasts mache ich das auch einfach. Kai Rippe, Du als Vertreter der Vermarktungswelt im Fußball verstehst die Aufregung wahrscheinlich nicht, oder? Es ist doch einfach nur ein guter Deal.
Na, ich verstehe natürlich schon die Aufregung und ich bin auch dagegen, aber ich spiele das Spiel jetzt trotzdem mal mit. Also vielen im Dank. Sinne des Podcasts. Was man, finde ich, noch ergänzen muss, Konstantin ist natürlich, wollte Infantino damit seine Wiederwahl absichern, aber sich gleichzeitig ja auch einen Posten sichern nach seiner vierten Amtszeit, weil er wäre ja nach 2031, dann hätte er nicht mehr FIFA-Präses sein können, wäre er dann, glaube ich, sowas wie Chairman, also ich glaube, es war gar nicht CEO, sondern eher so eine Art Commissioner, Commissioner der FFE geworden, und man kolportierte ja, glaube ich, analog Roger Goodell, etwa ein Jahresgehalt von 64 Millionen Euro.
30 Millionen Dollar Grundgehalt plus natürlich viele Boni. Aber genau, also sein Vorbild ist nicht Roger Goodell aus meiner Sicht, sondern der NBA-Commissioner in jedem Fall.
Entschuldigung, ja. Hast du recht.
Aber
hast
ist egal, recht? Also er möchte wie ein großer Sports-Commissioner eigentlich bezahlt werden, also, was als FIFA-Präsident nicht wird.
Weil meine These ist, dass höchstwahrscheinlich das sogar noch das entscheidendere Argument gewesen wäre als seine Wiederwahl, weil er hat ja aktuell keinen Gegenkandidaten wirklich gehabt. Die wäre mutmaßlich so passiert. Da hat er sich jetzt ein totales Eigentor geschossen. Aber wir sind ja bei der kommerziellen Bewertung. Und also aus meiner Sicht kann man ja erstmal so einen Deal diskutieren, ne? Also wenn es darum geht, mehr Mittel einzuwerben, wäre sowas wie einen Verkauf oder Teilverkauf von Anteilen, der im Prinzip ist es ja dann sowas wie der Unit, die Marketing- und Medienrechte und wahrscheinlich auch irgendwie alle kommerziellen B2C-Rechte wie Merchandising, Ticketing hält. Das kann man ja theoretisch diskutieren. Du gibst ja, wenn du 20% rausgibst, hast du, bleibst du quasi auch unter den 25,1%, die ganz häufig einen externen Investor dazu berechtigen, wirklich Einfluss zu nehmen und Sachen zu blockieren. Also formell gesehen behältst du alle Zügel in der Hand als FIFA, wirbst neues Geld ein und kannst das im Sinne des Fußball nutzen, weil wir sehen ja schon, also dass ganz viele Fußballplätze überall gebaut werden müssen. Und da brauchen wir noch mehr Fußballplätze im Kaff. Und dafür ist das Geld doch erstmal gut eingesetzt, um den Sport überall voranzutreiben. Also kommerziell, ja, also einige sagen, dass die Bewertung eigentlich zu niedrig ist. Okay, aber per se gibt man keine Befugnis ab, irgendwas zu ändern, nimmt Geld ein, muss dann natürlich Dividende zahlen oder eine feste Verzinsung. Das ist alles okay soweit. Ist es ja schon dann eher so ein bisschen auch die Art und Weise, wie der Deal ans Licht gekommen ist, die problematisch war, fand ich.
Kommen wir dazu. Wenn die Tatsache ist, dass die Art und Weise, wie der Deal ans Licht kommt, problematisch ist, Tommy, ding, ding, Runde 1. Wird hier die Seele des Fußballs endgültig verkauft? Hackst bei denen da oben?
Also ich finde es bemerkenswert, dass sogar jemand wie Infantino sich zu weit aus dem Fenster lehnen kann. Ja, also der scheint sich ja in seinem US-amerikanischen Dunst dort so wohlgefühlt zu haben. Ne? Also ich glaube, die WM war ja auch schon ein bisschen so ein kleiner Gradmesser. Ich glaube, der hat da schon probiert, wie weit kann man eigentlich gehen beim Thema Kommerzialisierung von Fußball. Das lässt sich ja immer so ein bisschen amerikanisch-kulturell erklären. Naja, die Halbzeit, aber ihr kennt doch die Amerikaner. Ne? Und so, dass wir das so ein bisschen schlucken. Und jetzt ist er völlig durchgedreht, vor allem vor dem Hintergrund, dass die FIFA ja eigentlich, wenn sie eins nicht braucht, dann Geld. Ja, also man muss ja ehrlich sagen, so ein Deal wäre ja verständlich oder immerhin mal nachvollziehbar, wenn man sagt, oh, wir haben da ein paar finanzielle Probleme, aber die haben jetzt in den letzten 3 Jahren 15 Milliarden umgesetzt und die haben Rücklagen von 5 Milliarden. Ja, also es gab ja gar keine Not. Es ist jetzt nicht so, dass die FIFA unbedingt Geld braucht und dass dieses Geld, Kai, wie du gerade so insinuiert hast, vielleicht in Fußballplätze fließt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das wirklich der Plan war. Insofern, Seele des Fußballs verkauft, gutes Stichwort. Ich hatte einen Awakening-Moment bei dieser WM. Und der war nicht etwa bei der Hydration Break, also da, man stumpft ja ab, darüber denke ich ja schon gar nicht mehr nach, ja, dass wir jetzt 4/4 spielen, habe ich sogar selber schon gespielt jetzt mit Hydration Breaks, komisches Gefühl, sondern der war in der Halbzeitshow des Finales, als dann Justin Bieber mit Gitarre eine zweifelhafte Ballade im Mittelkreis gesungen hat, da habe ich mich das erste Mal wirklich so gefühlt, dass ich dachte, das ist nicht mehr meine WM, vielleicht interessiert mich das alles nicht mehr. Also ich fand das, das klingt jetzt vielleicht blöd, ich will auch gar kein Justin Bieber-Bashing machen, aber in dem Moment habe ich so gedacht, nee, das ist jetzt alles zu viel. 30 Minuten Halbzeit. Also, long story short, ich finde diese Vorgänge derart abstrus und ich finde es auch eigentlich noch viel bemerkenswerter, dass die UEFA jetzt quasi zum Retter wird und ihr habt das ja richtig gesagt, die natürlich keine hehren Motive hat. Ja, die übrigens, und das nochmal kurz zu den Statuten, glaube ich jetzt ein Misstrauensvotum oder wie man das nennt, dort anstrebt und das ja easy durchsetzen könnte, allein durch seine die Anzahl ihrer Verbände. Ja, also du brauchst, glaube ich, 20%, ich weiß nicht, wie viele Staaten du dann brauchst tatsächlich. Und die UEFA hat mehr Verbände. Das heißt, im Grunde hat sie ja eine unglaubliche Macht, was das alles angeht. Und was den Nachfolger angeht, würde ich noch einen Namen gerne reinwerfen. Arsène Wenger. Lass uns mal schauen, ob der nicht vielleicht noch mitspielt. Wartet mal ab.
Das ist nämlich hier unter Druck gerade.
Ja, eben. Aber der, wenn er klug ist, wird sich jetzt sozusagen als Infantinos kleiner Gehilfe, der ja inzwischen ist, muss man leider sagen, so sehr ich ihn bewundere als Fußballtrainer, vielleicht schaffen die da so einen komischen Deal, so ein bisschen so ein Putin-Medvedev-Deal. So.
Ja, ich glaube, dafür ist aber auch hier der Generalsekretär, das ist doch der mit der Glatze und dem Bart, der, wie heißt der, Gralsdorf? Oder?
Matthias Grafström, aber der wird hier auch, der ist ja sehr unzufrieden, weil der wird ja komplett ausgespart bei vielen Entscheidungen. Deshalb wird er ja auch als möglicher Gegenkandidat ins Spiel gebracht. Ich glaube, der Montagnani, also der Kanadier bzw. der CONCACAF-Präsident, ist eben deshalb interessant, wenn er die UEFA-Unterstützung erhält, weil die UEFA weiß, wir können eigentlich, wenn wir gewinnen wollen, keinen Europäer vorschlagen. Denn Infantino, ja, er ist natürlich Schweizer mit auch italienischen Wurzeln. Infantino hat sich ja nicht als Europäer positioniert in den letzten 10 Jahren, sondern hat sich ja als de facto, ich bin der Präsident der afrikanischen Verbände, der teilweise asiatischen Verbände, teilweise auch der kleinen Verbände in Amerika, so hat er sich hier präsentiert. Er hat ja eigentlich komplett von sich gewiesen, dass er Europäer ist, auch wenn das natürlich ist. Und das war ja eigentlich seine Position. Weil eine Sache noch zum Kommerziellen, was ich interessant finde, da kann vielleicht keiner was dazu sagen. Ich habe eben einfach mal die Zahlen durchgespielt. Im nächsten Finanzzyklus, wenn jeder Verband, also die 211 Mitgliederverbände der FIFA, erhält 8 Millionen US-Dollar. Das sind 1,69 Milliarden US-Dollar in diesen 4 Jahren. Einfach als Paket an die. Jetzt werden für 4,2 Milliarden US-Dollar Anteile an der WM verkauft. Einfach in dem Szenario. Und wenn jeder Mitgliedsverband diese 40 Millionen US-Dollar erhalten hätte, einfach jeder bekommt diese 20 E und dann jeder beantragt einfach die Finanzspritze von nochmal 20, warum auch nicht, da war ja nichts als Gegenwert gefordert, dann wären es 8,4 Milliarden US-Dollar als Gesamtpaket. Wo kommen die zusätzlichen Milliarden plötzlich her und warum schüttet man die nicht ohnehin an die Verbände aus? Ich glaube, die Rechnung haben nämlich einige aufgemacht, dass das Finanzpaket am Ende viel, viel größer ist als der Verkauf der Anteile für diesen ersten Zyklus und auch für die nächsten Zyklen wären dann die Zahlungen sogar noch größer gewesen an jeden einzelnen Verband. Da haben auch manche die Rechnung aufgemacht und haben sich gefragt, werden wir aktuell eigentlich ein bisschen beschnitten finanziell?
Ja, genau. Also, achso, mach du gerne, Nico.
Nö, das, ehrlicherweise, vielleicht führst du da auch in die gleiche Richtung. Ich finde nämlich, was diese Zahlenspielereien angeht, auch so ein paar Sachen, die mir so ein bisschen aufgefallen ist und die ich mal mit in den Raum werfen möchte in Form von, und da lass uns vielleicht nochmal kurz sortieren, um ein bisschen Ordnung drin zu behalten, wie hat die FIFA eigentlich in der letzten Zeit gearbeitet? Denn wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es die erfolgreichste Umsatz, technisch die erfolgreichste WM in der Geschichte war. 3- oder 4-mal so groß wie die WMs davor. Das heißt, das Wachstum ist exorbitant. Dann kommt diese ganze Geschichte des Anteilsverkaufs und auch die Statements dazu, in denen es unter anderem auch heißt, dass die FIFA keine Probleme hätte generell, weil sie hat ja so viel Geld auf ihren Konten liegen, mehrere Milliarden, dass es die WM generell nicht beeinflussen würde oder irgendwie so war ja, glaube ich, der Tenor. Ich bin hängen geblieben an, da liegen viele Milliarden. Und das wiederum ist dann offensichtlich auch der UEFA aufgefallen, auf die kommen wir gleich noch. Lass uns das kurz rausnehmen, aber erstmal die Tatsache, dass Aufgabe der FIFA, die Verbände, die Nationalverbände mit Geld zu versorgen, wenn da so viel Geld liegt, warum wurde das eigentlich nie verteilt? Und was ist denn insgesamt der Job der FIFA gewesen in den letzten Jahren? Haben sie den gut gemacht?
Kai, naja, warum das nicht verteilt wird, ist ja klar. Also ich meine, Also zum einen haben sie große Rücklagen gebildet, ja, also da ist ja durchaus Geld. Und auf der anderen Seite braucht er Infantino ja auch ein bisschen Spielgeld und seine Köfferchen für die jeweilige Wiederwahl. Also das
glaube ich auch.
Das liegt
das
ja auch
auf der Hand. Das ist exakt der Grund, also dass er halt taktisches Kohlematerial hat, um Politik zu machen. Also eine Alternative gibt es ja nicht, weil also die FIFA ist ja per se auch ein Verein Schweizer Rechts, eine Non-Profit-Organisation, ja, genau. Die hat ja gar keinen Gewinnerzielungsauftrag, also ein bisschen schon analog vergleichbar von einem klassischen e.V. So, also es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, so viel Geld. Also der Puffer könnte auch ruhig etwas kleiner sein, da könnte man auch schon ein paar Nullen abschneiden. Hat er aber nicht gemacht. Hat sich aber auch keiner beschwert. Ne? Das ist, er hält sich ja quasi auch alle so gewogen, dass keiner das öffentlich beanstandet.
Also es ist auch so ein bisschen so eine rechtliche Ausnahmesituation momentan, wenn man das verfolgt. Auch die EU schaut natürlich da drauf. Ne? Also wie die FIFA agiert als eigentlich Non-Profit-Organisation. Natürlich die Bewertung eventuell der FIFA wäre dann auch eine ganz andere gewesen, hätte man die FIFA Forward Enterprise aus der Taufe gehoben, weil dann plötzlich hat man eine kommerzielle Gesellschaft, die angegliedert ist. Was mir letzte Woche auch ein Rechtler gesagt, also ein Jurist, Rechtswissenschaftler gesagt hat, im Rahmen meiner Recherchen für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass die FIFA, man vergisst das teilweise, die FIFA besteht aus ihren Mitgliedern. Also ohne ihre Mitglieder existiert die FIFA nicht. Das ist ein normaler Verein, ne? Einfach du bist Mitgliedsverein. Oder ein Mitgliederverein, besser gesagt. Weil man hat manchmal das Gefühl, Infantino ist der CEO der FIFA und es ist irgendwie Apple oder Spotify oder wer auch immer, der hier mit einem Unternehmensboss daherkommt. Und es ist ja eigentlich nicht so, aber genau der Eindruck wurde ja auch die letzten Jahre bzw. das letzte Jahrzehnt vermittelt, noch mehr als unter Sepp Blatter, dass Infantino hier so eine Art CEO ist, ein Dealmaker und Powerbroker. Das stimmt ja dahingehend nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die manchmal so ein bisschen nochmal in Erinnerung gerufen werden sollte, was dann auch die FIFA betrifft und ihren Präsidenten, der eventuell nicht wiedergewählt wird.
Ich glaube, was er natürlich auch versucht hat, was jede ordentliche arabische Großfamilie versucht, ist, aus der Illegalität herauszukommen. Denn ich glaube, große Teile seines Vermögens hat er natürlich über merkwürdige Deals und Zuwendungen erhalten und hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, sich sozusagen in ein offizielles Amt zu hieven, wo er ganz offiziell und unter dem Auge der Öffentlichkeit ganz, ganz viele Kohle verdienen kann, ja, wo er nicht irgendwie noch eine Staatsbürgerschaft annehmen muss oder noch ein Jet geschenkt bekommt oder was auch immer. Das heißt, das könnte durchaus ein Ziel gewesen sein. Ich finde, vom Grundsatz her hat er ja eigentlich, jetzt korrigiert mich, wenn ich vom Verständnis her falsch liege, nichts anderes gemacht, als eine DFL zu gründen. Ne? Also er wollte ja im Grunde einfach nur ein Vermarktungsvehikel gründen, um das Ganze zu kommerzialisieren und dann eben auch aufzuteilen und wie auch immer. So, das per se. Und da wundert mich eigentlich ein bisschen, dass der Aufschrei so groß war, weil das per se ist ja jetzt nichts Neues im Fußball. Und da frage ich mich jetzt ein bisschen, liegt es daran, dass es eben auf einer Verbandsebene ist und nicht auf einer kommerziellen Clubebene? Oder haben alle von Anfang an den Braten gerochen und wussten, worauf er hinaus will? Weil das war nicht so mein Eindruck in der Debatte.
Also das ist ja auch mein Hauptvorwurf, ehrlich gesagt, weil inhaltlich hast du vollkommen recht. Also er hat eine DFL gegründet, allerdings natürlich mit dem entscheidenden Move und sich einen externen Investor besucht. So, das kritisieren ja alle. Und das ist ja nichts anderes, als was die DFL auch gerade probiert hat. Das ist exakt derselbe Move. Es ist auch nichts anderes, als was ganz viele Clubs gemacht haben. Und ich sag mal, im Fußball fallen mir jetzt keine anderen Beispiele ein, aber es gibt die Commonwealth, haben die haben ein Vermarktungsvehikel wie die FFE und sich externes Geld besorgt. Also es gibt's in allen anderen Sportarten, gibt's sowas auch schon auf Verbandsebene. Und das ist fairerweise ja auch so ein bisschen das komische Gefühl, was ich bei diesen ganzen Aufschreien im Moment habe, weil all die Leute, die sagen, ey, die Seele des Fußballs wird gerade verkauft, die Funktionäre, die haben fairerweise ja, also gerade auch in Deutschland, nichts anderes auf einer Liga- oder Clubebene schon gemacht. Auf der Liga-Ebene fairerweise noch nicht. Also da war es intendiert, da hat der Investorendeal ja nicht funktioniert, jetzt sucht man externes Kapital, oder Fremdkapital, Entschuldigung. aber es war ja genau derselbe Move geplant und da wurde, finde ich, jetzt nicht ganz so viel. Klar, die tennisballwerfenden Fans haben von der Seele des Fußballs geredet. Bei den Funktionären hatte ich das fairerweise nicht so durchgehört. Und deshalb weiß ich nicht, finde ich jetzt, also die Art und Weise, wie es gemacht wurde, war definitiv falsch. Ich finde schon, dass man über den Vorschlag zumindest diskutieren kann, ehrlich gesagt. Aber die Art und Weise der Empörung weltweit, die fand ich schon an der einen oder anderen Stelle etwas sehr bigott.
Was man dahingehend vielleicht auch nicht hundertprozentig vergessen darf, aber du hast natürlich recht, an sich ist es jetzt erstmal kein komplett komischer Vorgang, auch im professionellen Sport. Sicherlich werden vielleicht so die, ich will nicht sagen die Werte, aber so ein bisschen die Gegebenheiten der Weltmeisterschaft gerade noch ein bisschen höher gehalten als jetzt normale Liga, ne, wo man immer mal so schraubt, meistens drei Absteiger, in der Bundesliga zum Beispiel, man hat mal eine Relegation, solche Dinge werden eingeführt und verändert. Bei der WM allein schon die Ausweitung jetzt, die ja jetzt zur letzten Weltmeisterschaft stattgefunden hat und die nochmals geplante Ausweitung, ich glaube, da hatten auch einige ein Problem damit, weil das ist ja auch ein Thema, was ein bisschen untergegangen ist fast in der Berichterstattung. Doch parallel zu FIFA Forward Enterprise sollte bis Mitte, Ende August entschieden werden, ob eine Agentur beauftragt wird zur Prüfung einer Erweiterung, einer nochmaligen Erweiterung der Weltmeisterschaft auf 64 Teams und die Entscheidung dafür dann bis zum 19. September getroffen werden soll. Parallel zur Entscheidung FIFA Forward Enterprise. Also auch natürlich die Kürze der Zeit ist ein Thema. Ne? Dass manche gesagt haben, okay, warum überfährt er uns jetzt mit so einem Thema? Innerhalb von wenigen Wochen sollen wir das entscheiden. Klar, bei der Ausweitung der Teams geht es auch ein bisschen darum, man muss natürlich die WM-Qualifikation strukturieren. Ne? Wenn mehr Teams sich qualifizieren, sieht es ein bisschen anders aus. Aber das kann man theoretisch auch noch später tun. Aber weil natürlich auch viele glauben, wenn einmal ein Investor drin ist, dann kann Infantino oder wer immer sein Nachfolger wird 2031 und wenn dann Infantino immer noch die Zügel quasi in der Hand hält, à la ne, Putin, Medvedev, dann kann natürlich jede Erweiterung der Weltmeisterschaft oder wir machen jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt 5 Unterbrechungen und wir machen 7 Halbzeitpausen während des WM-Finals, ich mache ein bisschen Spaß, dann kann man es natürlich immer damit begründen, wir müssen ja auch den Investor jetzt bedienen. Das war ja vorher nie ein Thema, musste vorher nie einen Investor bedienen, sondern nur die eigenen finanziellen Wünsche und natürlich die finanziellen Wünsche der Föderation.
Aber also technisch gesehen ist das eigentlich falsch. Du musst den Investor überhaupt nicht bedienen. Ne? Also,
aber kannst du damit begründen.
Ja, aber es ist genauso eine, wäre genauso eine Lüge gewesen wie ganz viele andere Sachen. Der Investor hat mit 20%, vereinfacht gesprochen, kein Mitspracherecht. So. Also, dass du informell natürlich einen anderen Druck hast, wenn du einen Investor da hast, ist klar. Und es ist ja auch so, dass sowohl Infantino als auch ein etwaiger Investor, ob es jetzt irgendwie Trump Junior ist oder irgendjemand anders, die haben natürlich gleichgerichtete Interessen und das ist mehr Geld. Ne? Insofern, man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass der Investor sagt, hey, komm, wir brauchen noch andere kommerzielle Moves, Hydration Break jetzt 5 Minuten und wir machen jetzt 64 Teams und wir machen jetzt ab Viertelfinale 30 Minuten Halbzeit, weil wir das besser vermarkten können. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass die FFE mit Gianni als Commissioner sich ernsthaft dagegen gewehrt hätte. Deshalb hast du in der Umsetzung hast du recht, Konstantin, aber die Begründung wäre trotzdem gelogen. So, also und das ist ja, also die Frage ist ja, wenn du so einen Vorschlag mit dieser FFE bekommen hättest, so kommerzielles Vehikel, externer Investor und das wäre jetzt unter irgendjemandem anders erfolgt. So, wir haben jetzt den Kanadier, der gewinnt jetzt die Wahl, 27, dann tritt der unmittelbar an, Konstantin? Oder wann wäre sein Start sozusagen?
Genau, der übernimmt dann, also quasi unmittelbar, der Übergang ist sehr, sehr schnell. Also, ja.
Und der macht erstmal 1-2 Jahre, macht er gute Sachen, macht er irgendwie relativ viel back to the roots und dann käme der mit dem Vorschlag und würde das anders moderieren, würde die Mitgliederverbände irgendwie mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass man das hätte ganz anders diskutiert. So. Und dann hätte man auch ausgespart, klar, dass irgendwie Trump Junior dann auch noch der potenzielle Investor wird. Das wird ja auch genüsslich ausgeschlachtet, obwohl das ja eigentlich inhaltlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat. Ne? Hättest ja auch sagen, was wäre gewesen, wenn der Investor jetzt Nike gewesen wäre.
Aber was ich glaube schon auch ein bisschen die kognitive Dissonanz bei den Leuten ist, und da verstehe ich dann schon die Verbände wieder, was Infantino mit diesem Deal natürlich gemacht hätte, muss man ja inzwischen sagen, er hätte die WM, jetzt bin ich kurz im Marketing-Sprech, ihr verzeiht es mir, zu einem Asset gemacht. Ja, also die WM wäre plötzlich ein Asset gewesen und zwar auch auf dem Papier. Und das ist, glaube ich, so dieser eine Schritt, wenngleich er vielleicht nur formal ist oder nur eine Begrifflichkeit, wo viele gesagt haben, eine WM ist eigentlich schon nochmal was anderes. So, also wir machen das ja alles mit. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Früher hätten wir, und da sieht man, wie wir abstumpfen, früher hätten wir 3 Sondersendungen zum Thema Hydration Break gemacht. Ja, also ein extremer, invasiver Eingriff in das Spiel, ja, wo selbst Spieler sagen, und ich kann euch, das ist jetzt wirklich kein Gag, ich hatte ein Spiel Großfeld gegen die Bundestagsfraktion der Grünen und unser Schiedsrichter war ambitioniert oder hat zu viel WM geguckt und hat auch eine Hydration Break gemacht. Das macht etwas mit dem Spiel. Also das verändert deinen Rhythmus. Klar. Du denkst plötzlich, es ist Halbzeit oder du kommst dann mal raus, du kannst dich nochmal besprechen. Du hast mal so ein extrem invasiver Eingriff. Das haben wir einfach so hingenommen. Ja, das haben wir irgendwie mal kurz ein bisschen diskutiert. Ja, dann hatten wir irgendwie in Kanada oder hier 18 Grad runtergekühlte Halle. Da brauchen wir natürlich einen Hydration Break. Ne, das haben wir einfach geschluckt. So. Und dementsprechend
die Grünen machen auch alles mit inzwischen.
Die Grünen machen inzwischen alles mit, so, ja. Und dann hast du inzwischen so eine Abstumpfung in der Gesellschaft oder auch bei den Fußballfans, wie auch immer, dass wir gesagt haben, so, das ist jetzt vielleicht der allerletzte Schritt. Also jetzt machen wir es sogar offiziell. Jetzt haben wir nicht mal mehr, jetzt versuchen wir es nicht mal mehr zu verstecken. Und daher kommt sicherlich auch ein bisschen die Aufregung.
Aber warum bewertest du eine WM anders als einen Club? Das ist im Prinzip das, wo es bei mir so ein bisschen hakt, weil der Fußball, der ist ja schon eine Anlageklasse.
Aber Kai, das ist, glaube ich, wirklich, das liegt völlig auf der Hand. Bei einer WM geht es ja immer noch so ein bisschen bei den Leuten um Nationalstolz und das ist jetzt Deutschland oder England oder Frankreich und weil ich bin ja Deutscher, Engländer oder Franzose und deswegen möchte ich jetzt, dass mein Land da im internationalen Wettbewerb gewinnt. Beim Clubfußball ist es ja was ganz anderes. Das wählst du dir in An- und Abführung ja aus. Wir wissen natürlich, dass es nicht so ist, sonst wäre ich nicht Hertha-Fan und du nicht Bremen-Fan. Aber weißt du, ich glaube, das hat noch sowas. Ja, das ist fast politisch. Ja, das ist fast eine politische Veranstaltung. Und das sollte keine Marketingveranstaltung sein. Und ich glaube, das ist in den Köpfen der Leute schon noch drin.
Genau, diese Legacy der WM spielt da sicherlich eine große Rolle. Ich glaube, dieses Gut-WM wird anders gesehen als eben UEFA Champions League oder selbst irgendwelche Meisterschaften, die auch nicht so alt sind, in der Regel zumindest. Ne? Also ich meine, die Bundesliga war 1963 gegründet. Die ist auch schon alt, aber eben auch noch nicht so alt, die UEFA Champions
League. Der SVW, 1899, wann ist die liebe Hertha gegründet worden?
Ja, die Hertha, aber eben nicht der Wettbewerb.
1892.
So, die alte Dame.
Aber stellt euch mal vor, weil du es gerade sagst, ne, gerade im Vergleich zur Champions League. Also ich stelle mir gerade vor, die WM läuft und dann steht dort ganz groß vorher, präsentiert von Lays. So, also weißt du, diese WM wird ihm präsentiert
von Lays. Aber das ist doch schon so. Ey, der Unschall, es ist doch schon so. Also ich habe jetzt relativ viel Fox gesehen in den USA. Ne? Da gibt alles presented by. Ne? Also es ist ja nur eine Perspektivenfrage. Und natürlich haben wir Deutschen quasi einen anderen Blick darauf. Das ist ja auch gut so an ganz vielen Stellen, dass wir da vielleicht vermeintlich nicht so offen kommerziell sein wollen. In Amerika wurde alles verpräsentet. Von der Halbzeitshow bis zur Hydration Break. Das war total geil. Presentings von der Hydration Break und dann sofort ein 3 Minuten Werbeblock. Überhaupt kein Problem. Und da gab es natürlich auch einen Presenter pro Spiel. Ne? Und in Deutschland gibt es bei jedem Matchday gibt's irgendwie einen Presenter. Also beim Spieltag. Deshalb, ich höre dich, Tommy, und wahrscheinlich hast du recht in deiner Differenzierung zwischen Club- und Ligenfußball und WM-Fußball. Und ich habe auch keine schlauere Erklärung. Ey, aber ist das nicht auch ein bisschen vorgeschoben, weil man einfach Bock hat, gegen Infantino zu sein?
Darauf wollte ich hinaus. Also es ist eine Sache, dass Infantino für viele Nationalverbände, gerade in Europa, aber nicht nur in Europa. Wir dürfen nie vergessen, CONCACAF inklusive des amerikanischen, also US-amerikanischen Verbandes, haben sich gegen Infantino gestellt. Also eigentlich die ja angeblich immer die ganz großen kommerziellen Jäger sind, haben sich auch gegen Infantino gestellt, deutlich so. In jedem Fall, Infantino war schon lange ein Übel für diese Verbände, auch für die UEFA. Ich habe vorhin ein bisschen erklärt, was auch da natürlich eine Rolle spielt mittlerweile. Die haben darauf gewartet, dass Infantino einen entscheidenden Fehler begeht. Denn der Unterschied aus meiner Sicht ist trotz allem, die Vorgänger von Infantino, wir wissen über Sepp Blatter, vielleicht wissen vielleicht auch noch so dunkel oder zumindest hat man darüber gelesen, Joao Avalanche, diese Präsidenten haben es die Koffer gefüllt. Ne, Avalanche und sein Schwiegersohn Ricardo Tessera, 41 Millionen Franken in der langen Amtszeit von ihm, wurden an, sag mal, Korruptionsgeld, an Schmiergeld an ihn und seinem Schwiegersohn gezahlt. Das ist rausgekommen. Sepp Blatter, Michel Platini ähnlich. Haben diese Personen den Fußball einschneidend verändert? Also die Form des Spiels, den Ablauf des Spiels, die Identität auf eine gewisse Art und Weise des Spiels, eher nicht. Natürlich wurde die WM ein bisschen größer und die EM wurde vielleicht ein bisschen anders und so weiter, aber nicht so entscheidend wie Infantino. Infantino ist, Leute meinen nicht nur, der ist nicht nur korrupt, in Anführungszeichen, sondern der verändert auch noch die Identität des Fußballs, so wie der Fußball gespielt wird. Das war bei den anderen Präsidenten, die auf ihre Art und Weise ein bisschen schwierig waren, nicht der Fall. Blatter hat das Spiel an sich, die 90 Minuten plus alle anderen, nicht in diesem Maße invasiv angefasst.
Und ich glaube, wenn man da direkt hinterhergeht zu dem, was ihr gerade die ganze Zeit gesagt habt, Tommy sagt vollkommen richtig, Hydration Break wird irgendwie so hingenommen, weil es, glaube ich, sich dann am Ende soft anfühlt, damit zu arbeiten. Trotzdem, Kai, muss man klar sagen, dass die Selbstverständlichkeit, wie die Kommerzialisierung von Sport in den USA fortgetrieben wird, sich natürlich, und das ist die Bubble, in der man sich befindet, in vornehmlich Europa, halt noch ein kleines bisschen anders anfühlt. Und es dann hier in diesem ganzen Kontext ja schon zu einem Kräfteverhältnis kommt, ist es nämlich auch klar, dass der FIFA-Weltverband nicht nur geprägt ist von ein paar Erstweltländern in Europa, die dafür sorgen, wie sie den Fußball sich gerne positionieren möchten zwischen Champions League und Weltmeisterschaft, aber trotzdem irgendwie ein Gesamtgefühl für den Sport und wie er auszusehen hat und was das Verbindende da drin ist. Und es scheint ja so zu sein, dass irgendwo eine dieser Karten der Grund ist, warum die UEFA, du hast es ja eben schon geschrieben, Konstantin, dass man nach Fehlern gesucht hat, jetzt wie so ein Pitbull am Hals von Infantino hängen an einer Situation, die sich vollkommen richtig, Kai, eigentlich wie ganz normale weiter Durchkommerzialisierung eines Sports anfühlt, der eh schon auch an der Rande der Durchkommerzialisierung war. Warum? Warum geht die UEFA jetzt so darauf los?
Die wittern halt ihre Chance, ne? Also
welche das Chance?
Dass sie jetzt die WM Infantino ausrichten, oder was?
Nein, erstmal Infantino abzusägen und einen Kandidaten, der ihnen mehr gewogen ist, zu installieren. Ne? Also es gibt ja immer auch noch Nasser Khelaifi als potenziellen Kandidaten, wo klar ist, dass der in keine direkte Konfrontation gehen würde. Wenn jetzt allerdings Infantino fallen würde, vorab, weil nicht mehr tragbar, dann glaube ich übrigens Konstantin schon, dass der durchaus antreten könnte, aber immer nur so, also immer nur, wenn er der einzige Kandidat ist. Also das ist das einzige Setting, in dem der PSG-Chef mutmaßlich antreten würde.
Aber was für ein Fiebertraum. Also wir setzen Infantino ab, weil er uns quasi das alles zu kommerzialisiert und haben da übrigens auch eine Lösung parat. Wir holen den Dude von PSG. Genial.
Ja, nicht nur
da muss man erstmal drauf kommen.
Es ist einer der einflussreichsten Männer in der UEFA, der ja auch die Clubvertretung anführt. Ne, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch eine UEFA, also innerhalb der UEFA eine Clubvertretung und der Chef, in Anführungszeichen, ist Nasser Khelaifi, der aber interessanterweise wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wäre wie Infantino. Und natürlich, was hinzukommt, was ja einigen gerade in der UEFA missfällt, aber nicht nur in der UEFA, aber vor allem dort ist, dieses Konstrukt FIFA aktuell, dass eben jeder Verband eine Stimme hat. Jeder Verband hat die identische Macht. Das wurde natürlich durch Infantino, weil ja seine Macht schon auf natürlich viele kleine Verbände stützt, wurde das natürlich auf die Spitze getrieben auf eine gewisse Art und Weise. Und auch die finanziellen Mittel werden komplett egalitär verteilt. Und das missfällt natürlich auch vielen, die sagen, ey, wir sind der DFB, wir haben 6 Millionen Mitglieder. Wir haben mehr Mitglieder als manche Staaten Einwohner. Warum haben wir nicht ein bisschen mehr zu sagen? Ja, wir sind auch im Übrigen einer der kommerziell wichtigsten Märkte. Ich meine, damit hat ja die UEFA auch ein bisschen jetzt natürlich schon gespielt bei dem Protest gegen dieses neue Projekt, wo sie gesagt haben, wir boykottieren alle FIFA-Wettbewerbe. Wenn Deutschland, England, Spanien und Frankreich raus sind, angenommen, dann sind die wichtigsten Märkte neben den Vereinigten Staaten plötzlich nicht mehr da. Und die Hauptsponsoren wie Coca-Cola und Visa und Lenovo, die werden dann sicherlich sagen, das geht so nicht im Übrigen, weil das sind wichtige Absatzmärkte für uns, weil das natürlich ökonomisch starke Länder sind. Insofern, also ich glaube, die UEFA, aber auch manche andere nationale Verbände sind einfach nicht glücklich damit, dass sie so wenig zu sagen haben innerhalb der FIFA. Es würde sich nicht per se ändern, man würde nicht die Statuten ändern plötzlich, aber man würde würde vielleicht hoffen, dass Montagnani zum Beispiel als kanadischer Vertreter dann das Ganze ein bisschen wieder in eine andere Richtung lenkt, sodass eben Deutschland, England und so weiter ein bisschen mehr wieder Einfluss haben. Ich meine, Infantino hat ja auch einen Fehler begangen als letztes Wort. Debbie Hewitt ist FIFA-Vizepräsidentin, ist die Präsidentin der englischen FA und sie wurde nicht eingespannt bei FIFA Forward Enterprise, also bei dieser Auslegung des Projekts. Das ist natürlich auch ein fataler Fehler, wenn ich eine der einflussreichsten Fußballfunktionärinnen der Welt nicht einspanne, weil die englische FA hat nun mal viel Macht.
Aber die werden, weil sie halt nicht mitgegangen wäre. Ne? Also vielleicht nur eine Ergänzung. Also ich glaube, um deine Frage zu beantworten, Nico, warum jetzt oder warum gegen Infantino? Neben den kommerziellen Gründen wollen natürlich auch alle Funktionäre in den FAs wiedergewählt werden und von ihren jeweiligen Mitgliederverbänden und den dahinterliegenden Mitgliedern. Und das wirst du ja nur, wenn du einen Anti-Infantino-Kurs fährst, wenn du jetzt in Deutschland dich auf so einen mediokren Weg, ja, sind doch auch ein paar gute Ideen dabei und kann man doch mal besprechen.
Es war nicht alles schlecht.
Das war nicht alles schlecht, genau. Dann wirst du ja nicht wiedergewählt. Also deshalb musst du ja immer gegen Infantino sein. Ja,
öffentlich. Du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Es ist ja so, dass definitiv der Blatter der Gute war und die UEFA die Guten sind. So, was macht das mit dir?
Ja, also lustig. Ich habe jetzt, als ihr drüber gesprochen habt, auch gerade nochmal über die Geldverteilung, mal kurz den Perspektivwechsel gewagt. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich der unerwartetste Take von der unerwartetsten Person hier in der Runde. Aber ihr erinnert euch doch an unsere Diskussion über die TV-Gelder, wo wir eigentlich gesagt haben, es wäre doch eigentlich viel geiler, wenn die anders verteilt worden wären, wenn die einfach gleich verteilt worden wären, ne? Um eine Chancengleichheit wiederherzustellen. Ist Infantino nicht eigentlich der Robin Hood des Fußballs? Also, nee, aber jetzt mal ernsthaft, also jetzt mal Spaß beiseite. Macht er nicht eigentlich das, was wir an anderer Stelle gefordert haben? Und sind die Bestrebungen der UEFA dann eben nicht eigentlich doch einfach nur das, was der FC Bayern München auf Ligaebene macht bei uns? Fragezeichen. Müssten wir das nicht vielleicht sozusagen auch mal mit reinnehmen in die Bewertung? Und ist er deswegen ein Dorn im Auge? Ist Infantino vielleicht der verkannteste Mann im Fußball?
Ganz genau. Ich meine, aber andererseits, wir hatten das diskutiert mit zum Beispiel, dass jetzt die kleineren Vereine in der Bundesliga ein bisschen mehr Geld erhalten, weil durch die TV-Geldverteilung wird Bayern und Dortmund, die werden immer stärker, die Starken werden immer stärker. Ich glaube, bei der FIFA ist ein bisschen das Problem, die Diskrepanz zwischen Bayern München und dem FC Augsburg zum Beispiel, jetzt in einer Liga gesprochen, oder jetzt SV Elversberg ist jetzt mit dabei, ist natürlich kleiner als die Diskrepanz zwischen DFB und Swaziland. Curaçao. Genau, also ich meine, die Diskrepanz ist immens, das darf man nie vergessen.
Oder Argentinien, also, die sind ja auch schwerreich.
Argentinien hat 150 Millionen US-Dollar Umsatz mittlerweile, die waren vor 9 Jahren pleite, wer sich damit beschäftigen möchte, die haben 120 Großsponsoren, inklusive McDonald's, alles natürlich dank Messi und Weltmeistertitel, aber abseits von dem Thema, also natürlich die Diskrepanz ist immens und ich verstehe schon, dass da manche große Verbände dann sagen, es wäre schon ganz nett, wenn wir ein bisschen anders behandelt werden würden, weil wir tun schon einiges auch für den Fußball und auch natürlich für die kommerzielle Attraktivität. Ich meine, also England, Frankreich, Deutschland, auch wenn sie vielleicht nicht immer gewinnen, aber es ist schon wichtig, dass die dabei sind, weil das sind einfach große Fußballnationen mit immens vielen Fans, die dann auch diese ganzen Produkte zumindest erstmal konsumieren in Form von Magenta, ZDF und dann eben auch vielleicht die Sponsoren natürlich alle zumindest Visibility haben. Als letztes noch, man muss zumindest dem DFB eines zugutehalten. Wir machen ja selten, äußern wir Lob gegenüber vom DFB. Sie haben ja bereits vor allen anderen jetzt, schon im Juni, ihre Unterstützung Infantino nicht entzogen. Sie haben einfach sich geweigert, das Unterstützungsschreiben zu unterzeichnen. Während jetzt natürlich mittlerweile englische FA, walisische FA, alle ja ihre Unterstützung für Infantino zurückziehen für die anstehende Wahl. Aber der DFB war da sogar der Sache ein bisschen voraus. Also da muss ich sagen, das war mal ein Gutsy-Move auf eine Art und Weise von Bernd Neuendorf, dass er schon im Juni gesagt hat, wir unterzeichnen das nicht. Wir stellen uns nicht hinter Infantino.
Das ist korrekt. Also und um auf deine Frage, Tommy, noch ein bisschen einzugehen. Also ein bisschen ja schon. Also macht Infantino das, was wir bei uns immer fordern, was halt hier auch der Riesenunterschied ist, ist natürlich die Mittelverwendung oder die mutmaßliche Mittelverwendung bei einigen Staaten. Also weil da ja auch immer kolportiert wird, dass vielleicht nicht jedes Millionchen, was da angekommen ist, immer in Fußballgrounds. Also ich habe nicht so
habt ihr diese grassierende Fußball-Court-Zunahme in Afrika so mitbekommen over the last years?
Nee, aber ich habe eine kurze Geschichte für euch, weil mein guter Kumpel Robert, der früher beim 1. FC Union war, der war jetzt bei der WM bei diesem, wie heißt das, IMG oder irgendwas, also diese große Produktionsfirma dort, französische Firma, glaube ich, und hat dort Social Media irgendwie gemacht. So. Und die wollten dort abends halt mal ein bisschen zocken. Und er meinte, es gibt halt in Amerika einfach keine frei zugänglichen Fußballplätze wie bei uns. Da zahlst du 12,50 Euro die Stunde und zwar pro Person. Also wenn du da einfach mal ein bisschen zocken willst, musst du im Park gehen. Ne? Also nicht hier wie bei uns an jeder Ecke ein Fußballplatz, wo du im Höchsten der Gefühle mal über einen Zaun klettern musst. Also in Amerika sind die Plätze zumindest nicht angekommen.
Also und keiner von uns hat das wahrscheinlich in Afrika jemals gecheckt, aber man kann sich ja schon durchaus vorstellen, dass, wie gesagt, die ein oder andere FIFA-Million da eher in die Privattaschen und Privatjets der Fußballfunktionäre geht. Und das ist am Ende natürlich auch Teil der Wahrheit. Wenn die Kohle tatsächlich auf allen Kontinenten immer am Ende in den Breitensport, in die Förderung von Fußball der Frauen, in mehr Aufbau von Fußballplätze gehen würde und man würde das spüren, auch als europäischer Fußballkonsument, dann wäre der Aufschrei ja definitiv noch geringer. Aber man hat ja das Gefühl, so, die Kohle versickert eh so zu unseren Lasten. Wir sind die Doofen, die mehr Werbung ertragen würden, damit am Ende sich die Taschen voll machen, andere Reiche sich die Taschen voll machen. Das fühlt sich ja auch mittelmäßig an.
Ich habe mit dem Blick auf die Uhr, weil was ihr da draußen nicht wisst, wir müssen heute straight nach einer Stunde raus, noch zwei Hot Takes mitgebracht, die ich gerne mit euch diskutieren würde zum erweiterten Themenkomplex WM. Ich sag jetzt beide und ihr entscheidet euch, auf welchen ihr euch stürzt. Hot Take 1, ich finde die Erweiterung der WM, wenngleich es sehr viele Spiele waren und wir plötzlich eigentlich in der Vorrunde ausgeschieden worden wären, aber es doch in die K.O.-Runde geschafft haben, finde ich per se nicht so schlimm. Also ich finde den Ansatz zu sagen, da sollen so viele Länder wie möglich mitspielen und auch was die kleinen Teams für Spaß gemacht haben, wenn du überlegst, dass dieser eine Torwart irgendwie quasi arm und mittellos war und jetzt 20 Millionen Follower hat und ein Star, wo ist das? Ecuador? Nee.
Cap Verde.
So. Also das sind doch geile Geschichten irgendwie, das finde ich gar nicht problematisch. Zweiter Hot Take. Das war übertragungstechnisch und medial die beste WM, die ich jemals gesehen habe. Ich bin absoluter Magenta-Ultra jetzt. Ja, ich werde das einfach aus Unterstützung und Solidarität für den geilen Job, den die gemacht haben, werde ich das Abo nicht kündigen. Das war von der Bildqualität, von der Expertenqualität, von der ganzen Regie und alles fand ich das hervorragend. Also das muss man auch mal sagen. Das hängt sicherlich auch mit der WM in der USA zusammen, ja, weil das Bild kommt ja von denen. Und dennoch war das wirklich bemerkenswert. Das hat mir selten so viel Spaß gemacht.
Ich sortiere mal schnell. Lass mich mal wieder sortieren, weil wir nur noch ein paar Minuten haben. Take 2 können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Sind wir uns, glaube ich, soweit alle einig, bis auf Konstantin. Denn Magenta bucht diesen Vogel endlich für Kommentatorenjobs oder hast du schon? Wenn nicht, aber dann noch mehr.
Bitte
und die nächste WM, alle Turniere durchmoderiert von Konstantin Eckner, kommentiert von Konstantin Eckner.
Klopp hat ja jetzt keine Zeit mehr. Also ja. Da könnte jetzt Konstantin, wir könnte gut reinpassen.
Nee, das ist ja der Expertenjob, den kannst du machen, Kai Rippe. Das finde ich ehrlicherweise auch ganz gut. Deswegen können wir auf den ersten gehen und der hängt ja ein bisschen aber auch mit anderen Punkten zusammen, denn die Erweiterung jetzt hing ja schon mit dem Stimmfang und quasi auch dem System FIFA zusammen, irgendwie ganz viele Leute glücklich zu machen, damit ganz viele Leute für die Stimmen und ganz vielen Leuten Geld geben. Der nächste Schritt macht das im Zweifel ja noch schlimmer. Ich bin aber ehrlicherweise bei dir, Tommy. Es war so schon so random, unübersichtlich und absolut Wahnsinn an Spielen, dass man es nicht mitgekriegt hat. Die Zeitzone hat die Übriges gemacht. Aber irgendwie bin ich nämlich bei dir, dass ich Kap Verde bei der Weltmeisterschaft, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte und das hat Spaß gemacht. So, deswegen ist ja auch die Frage und das ist, ich paare das damit, dass damit zusammenhängt ja auch das ganze System FIFA mit der Wahl, mit Infantino, was jetzt, da stehen wir jetzt ja vor riesengroßen Fragezeichen. Denn ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 4 Wochen entschieden wird, dass 64 Teams stattfinden. Trotzdem braucht es wahrscheinlich 64 Teams, damit die nächste Weltmeisterschaft, die nächste FIFA-Wahl einigermaßen ruhig vonstatten geht, oder?
64 Teams wären dann 30% aller FIFA-Mitgliederverbände, ne? Darf man nicht ganz vergessen. Also es wird natürlich, es kommt am Punkt, wo dann vielleicht zu viele sind. Übrigens in Südamerika, CONMEBOL, sind es 10 Teams. Also die brauchen dann
die haben jetzt schon 6.
Also am Ende, genau, am Ende qualifiziert sich nur einer nicht.
Das ja, ist und das ist übrigens, das würde ich nicht ganz vom Tisch wischen. Auch das habe ich letzte Woche bei der Recherche nochmal, ist mir das aufgeworfen worden von einem Ökonom. Er hat gemeint, weil es ging da um den WM-Boykott. Ne? Und er hat gemeint, ja, WM-Boykott ist das eine. Da kann man vielleicht ein Gegenturnier schaffen. Nur die WM-Qualifikation ist für einige auch schon kommerziell wichtig. Ne? Man verkauft ja auch da die TV-Rechte. Wenn natürlich dann die WM-Qualifikation komplett abgewertet wird, auch nicht optimal vielleicht für den einen oder anderen. Ne? Weil die
Spieler ja, dann lass die EM einfach alle 2 Jahre spielen.
Na, das ist ja der, oder beziehungsweise die UEFA hat ja mal 2017 den Auftrag gegeben, ein Konzept für die Nations League, für eine andere Nations League. Und das würde man dann vielleicht mal wieder, hat man noch nie irgendwie genutzt, aber wäre dann vielleicht Thema. Nee, aber also natürlich, es ist Infantinos Weg, um einfach kleineren Verbänden zu versprechen, ihr könnt auch dabei sein. Ja. Weil es gibt natürlich viele Verbände, die waren noch nie bei der WM. Und wenn wir ehrlich sind, die sind so meilenweit von der WM entfernt. Aber jetzt siehst du ja, was los war, auch nicht nur Kap Verde, sondern auch in Demokratischer Republik Kongo zum Beispiel und solche Länder. Da gibt es einfach nochmal einen richtigen, in Anführungszeichen, Infantino-Hype. Sehr smart. Und es kann natürlich sein, dass der nächste Präsident, auch wenn er dann vielleicht Montagnani ist, dass der trotzdem eine Erweiterung der WM möchte.
Aber ich möchte noch mal kurz zur Frage zurück, weil da ging ja darum, dass das die 48 Teams dies Jahr eine absolute Bereicherung sind. Und ich bin da auch total dabei. Ich fand das auch eine mega Bereicherung. Also ich fand sowieso, die Fan-Stories sind ja das, was dieses Turnier am meisten getragen haben. Und da waren gerade die Euphorie der kleineren Teams, bleiben wir mal von mir aus bei Kap Verde, also die auf den Straßen zu sehen, war sensationell. Ich meine, dafür war wahrscheinlich auch die USA der perfekte Austragungsort, weil die ja sowieso so Multikulti sind, dass du nochmal überall lokale Fans hast mit kapverdischen Roots oder ähnliches, die das Ganze nochmal visuell verstärkt haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn du auf 64 Teams gehen würdest, würde es dieses Bild nochmal verstärken. Wir würden nochmal mehr geile Fan-Stories sehen. Also was du aber auch gesagt hast, Nico, fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, ob wir wirklich übersättigt sind, können wir erst feststellen bei der WM in Spanien, Portugal und Marokko, wenn bei uns alle Spiele in der richtigen Zeitzone sind. Ne? Dadurch, dass so viel nachts war, bin ich mir gar nicht sicher, ob man das auch so inflationär wahrgenommen hat in vielen Ländern, weil du ja einfach gar nicht alles gucken konntest. Ne? Und erstmal, wenn du alles gucken kannst, dann hast du vielleicht auch dann, und das auch machst, weil es ja auch geil ist, weil die Fans gute Stimmung machen, so dann mal gucken, ob man dann zwischendurch irgendwann keinen Bock mehr hat. Weil ich hatte das Gefühl nicht. Ich hätte, ich weiß nicht, ob ich noch zwei weitere Wochen WMs hätte gucken können, aber ich war wirklich nicht übersättigt. Und ich habe viel geguckt.
Kleine Korrektur, es wird ja nicht nur die WM in Marokko, Portugal und
ja, die drei anderen Länder, die lasse ich
auch
weg.
Noch in Montevideo, Asunción und Buenos Aires. Es ist trotzdem alles ein bisschen Spiel. Wild.
Da ist auch ein Spiel.
Es ist das trotzdem wild.
Also, von 110 Spielen sind da 3 Spiele. Also das, finde ich, kann man ja getrost weglassen.
Es ist trotzdem auch so ein Ding, was natürlich manche so ein bisschen, ne, wo die sagen, also jetzt, ja, so ein bisschen, jetzt wird es wie Tour de France, die dann in Berlin startet oder so.
Aber
ein bisschen
wild. Ich glaube, weil die UEFA jetzt dafür sorgt, dass die FIFA und damit die Weltmeisterschaft wieder gut wird, könnten wir hier in dieser Runde uns ja schon überlegen, ob wir nicht die nächste Weltmeisterschaft auch wirklich als Gruppe proaktiv mitnutzen und einfach in jedem Land das, ich glaube, wie viele sind es? 6, 8, 12, 14, 22 Länder, die nächste Weltmeisterschaft austragen, dass wir in jedem Land ein Spiel gucken zusammen. Das wäre mein einer Take. Und der andere, um uns hier ein kleines bisschen versöhnlicht am Ende zusammenzuführen bei dieser Weltmeisterschaft, die ich finde auch am Ende noch davon getragen war, dass sie doch recht langweilig selbst hinten raus war. Hot Take können wir an anderer Stelle diskutieren. Ich habe keine Zeit mehr, weil die Top 4 dann halt auch einfach im Halbfinale standen. Die einzigen, die dem Weltmeister ein kleines Beinchen gestellt haben, waren Kap Verde im ersten Spiel mit einem 0-0. Und das ist Weltmeisterschaft. Und da hat wahrscheinlich Kai Rippe vollkommen recht. Und Tommy, da können wir noch so viel meckern, wie wir wollen. Am Ende des Tages war es wahrscheinlich eine gute WM in irgendeiner Form.
Und trotzdem waren es dann 6 von 8 Europäer im Viertelfinale.
Ja, sag ich doch. Langweilig. Und die Top 4, was das angeht, alle Guten haben gewonnen, außer Infantino. Ob der beim Ausstrahlen dieser Sendung noch Präsident ist, das wisst ihr selber. Ob sich weitere Dinge da entwickeln, werden wir bestimmt beim nächsten Mal besprechen. In 2 Wochen, irgendwann, kommt wieder schöner neuer Fußball. Und dann auch wieder versprochen mit ein bisschen mehr Zeit. Diesmal lag es an mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, ihr drei Musketiere.
Tschüss.